Herzlich willkommen zum heutigen Sonntagsgottesdienst am 10. Sonntag nach Trinitatis, dem Israel-Sonntag. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Der Wochenspruch aus dem 33. Psalm begleitet uns durch diese Woche. Was habe ich abzukündigen? Nächsten Mittwoch, die Andacht ist, so das Wetter das zulässt, im Pfarrgarten an der Feuerschale, gemeinsam mit dem Frauentreff, aber als weiterhin ganz normale Gemeindeveranstaltung. Wir wollen da so ein bisschen Geiste des vergangenen Kirchentages in Nürnberg nachspüren und freuen uns natürlich über jeden und jede, die kommt. Es sind noch 3 Pakete Gemeindebriefe drüben zum Verteilen. Ich weiß nicht, die Namen sagen mir jetzt weniger, aber das ist manchmal so. Dann sieht man sich jeden Sonntag in der Kirche und weiß den Nachnamen gar nicht. Also, es ist ja auch Urlaub. Vielleicht fühlen Sie sich angesprochen. Wir haben im Anschluss an den Gottesdienst Kirchenkaffee drüben. Wir haben erstmal vorgesehen, dass wir uns reinsetzen, aber wenn wir mit der Kaffeetasse auf die Terrasse wollen, ist das natürlich die freie Wahl. Nächsten Sonntag wieder Gottesdienst mit Pfarrerin Marquardt. Die hat dann ihren Urlaub erstmal durch und dann geht es wieder den ganzen restlichen August und September mit Pfarrerin Marquardt weiter. Dann ist ja am 10. September unser Gemeindefest. Und wer Lust und Kraft hat, seine helfende Hand für die Vorbereitung zur Verfügung zu stellen, auch im Vorhinein, wir wollen den Kickertisch wieder zurückräumen in den Jugendraum. Im Keller soll es noch eine Tischtennisplatte geben, hat Pfarrerin Marquardt gesagt, die wollen wir finden und irgendwie ans Tageslicht bringen und Pavillon aufbauen und all solche Sachen. Kuchen müssen wir sowieso gebacken bekommen, das ist ja quasi obligat für Gemeindefeste. Und ich glaube, wenn ich auf dich zeige, Claudia, als Ansprechpartnerin, ist das kein riesiger Fehler. Ne? Also Claudia, die hier vorne sitzt, Claudia Opladen, da bitte melden, wenn Beiträge kommen sollen. Der Gemeindekirchenrat dankt für Spenden und Kollekten des letzten Gottesdienstes in Höhe von 116,92 Euro. Heute sammeln wir die landeskirchliche Kollekte für die Arbeit des Instituts Kirche und Judentum sowie die eigene Kollekte für die Frauenarbeit. Und bevor wir nun mit dem ersten Lied beginnen, noch ein freundlicher Gruß in die Bankreihe um uns rum, neben uns, vorne und hinten. Thank you. feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Lasst uns gemeinsam Worte aus Psalm 122 beten. Das ist in dem blauen Heftchen die Nummer 103. Ich lese das Ausgerückte und Sie bitte das Eingerückte. Ich freue mich über die, die mir sagten, lasset uns ziehen zum Hause des Herrn. Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll. Wie es geboten ist, dem Volke Israel zu preisen den Namen des Herrn. Wünschet Jerusalem Frieden, es möge wohlergehen denen, die dich lieben.
Es möge Friede sein in deinen Mauern und Glück in deinem Geist.
Um meiner Brüder und Freunde willen, will ich dir Frieden wünschen.
Um des Hauses des Herrn willen, unseres Gottes, will ich dein Bestes tun.
Lasst uns unseren Gott anbeten. Israel zu deinem Volk erwählt und einen ewigen Bund mit ihm geschlossen, zum Zeichen des Heils unter den Völkern. Hilf, dass wir alle Zeit unserer Erwählung in Christus vertrauen und uns mit Israel deiner Gnade freuen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Die Epistel für den heutigen Sonntag steht im Brief des Paulus. Ich will euch, Brüder und Schwestern, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, bis die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der wird abwenden alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünde wegnehmen werde, Nach dem Evangelium sind zwar Feinde um euretwillen, aber nach der Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Denn wie ihr einst Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich alle erbarme. Halleluja, wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Halleluja. Halleluja. Das Evangelium steht bei Markus im 12. Kapitel. Einer der Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten, trat zu Jesus. Als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus antwortete: Das höchste Gebot ist das. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all seiner Kraft. Das andere ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als dieses. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Ja, Meister, du hast recht geredet. Er ist einer und ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und mit aller Kraft und seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Da Jesus sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes, und niemand wagt mehr, ihn zu fragen. Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Thank you.
euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, am heutigen Israelsonntag ist uns wieder ein Wort aus dem Alten Testament gegeben. Wir finden es im 5. Buch Mose, dem Deuteronomium, im 4. Kapitel, das Martin Luther mit Ermahnung zum Gehorsam gegen das Gesetz überschrieben hat. Werfe ich einen ganzheitlichen Blick auf die jüdischen Schriften, die wir heute das Alte Testament oder den Alten Bund nennen, so erkenne ich eine Grundlinie. Und diese Grundlinie besteht aus der Richtlinie, die Gott den Menschen für ein gedeihliches Leben in seiner Nähe gibt und dem Gelingen und Misslingen in der Umsetzung. Und um diese Grundlinie herum schwingt die Geschichte des Volkes Israels mit ihren Höhen und Tiefen und dem immer wiederkehrenden Versuch Gottes, die Menschen durch immer neue Treuebeweise neu an sich zu binden. Und als Höhepunkt tut Gott das, was uns Menschen verboten ist. Er schafft uns ein Bild von sich in der Gestalt Jesu. Und gehen wir ganz an den Anfang, in die Zeit des absoluten Ursprungs. Da war das Volk Israel noch nicht begründet. Da geht es aber auch schon um eine einzige Regel: Lass den Baum der Erkenntnis in Ruhe. Der Ursprung aller Versuchung, dieser Sog hin zum Verbotenen und Unheilstiftenden, hat in der menschlichen Schilderung der Bibel die Gestalt eines Baumes mit seiner Frucht. Und diese Versuchung hat sich in vielen tausend Jahren Menschheitsgeschichte in vielerlei Gestalten gezeigt. Die Versuchung, seine Interessen mit Gewalt auszutragen. Die Versuchung, an dem Menschen neben mir intensives Gefallen zu finden, trotz anderer Bindung. Die Versuchung, in die mir anvertraute Kasse zu greifen. Die Versuchung, die Unwahrheit zu sagen. Die Versuchung, mich zum Nachteil anderer zu erhöhen. Viele dieser Versuchungen gibt es und wir kennen sie alle. Gott hat Mose beim Auszug aus Ägypten die wichtigsten oder die wichtigen Regeln übermittelt, die zu einem gedeihlichen Leben mit Gott führen. Zweimal finden wir die 10 Gebote in der Bibel, im 2. Buch Mose, dem Buch Exodus und im heute behandelten 5. Buch Mose. Mose bereitet das Volk Israel auf den Einzug in das gelobte Land vor, was er ja selbst nicht erreichen wird, sondern nur aus der Ferne sehen wird. Er stirbt und wird von Gott selbst bestattet. Und in diesem Zusammenhang, den ich gerade grob angerissen habe, können wir den Textabschnitt einordnen, den ich jetzt vorlese. Und es ist wieder ein etwas längerer Text, aber das macht nichts. Ich finde ihn trotzdem schön. Siehe, ich habe euch gelehrt, Gebote und Rechte, wie mir der Herr, mein Gott, geboten hat, dass ihr danach tun sollt im Lande, in das ihr kommen werdet, um es einzunehmen. So haltet sie nun und tut sie, denn darin zeigt sich den Völkern eure Weisheit und euer Verstand. Wenn sie alle diese Gebote hören werden, dann müssen sie sagen, was für weise und verständige Leute sind das, ein herrliches Volk. Denn wo ist so ein herrliches Volk, dem Götter so nahe sind wie uns der Herr? Unser Gott, so oft wir ihn anrufen. Und wo ist so ein großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat, wie dies ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Hüte dich nur und bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben, und dass es nicht aus deinem Herzen kommt, dein ganzes Leben lang. Und du sollst deinen Kindern und Kindeskindern kundtun, den Tag, da du vor dem Herrn, deinem Gott, standest an dem Berge Horeb, als der Herr zu mir sagte, versammle mir das Volk, dass ich sie meine Worte hören lasse und sie mich fürchten lernen alle Tage ihres Lebens auf Erden und ihre Kinder lehren. Da tratet ihr herzu und standet unten an dem Berge, der Berg aber stand in Flammen bis in den Himmel hinein und da war Finsternis, Wolken und Dunkel. Und der Herr redete mit euch mitten aus dem Feuer. Den Klang der Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt. Nur eine Stimme war da. Und er verkündete euch seinen Bund, den er euch gebot, zu halten, nämlich die 10 Worte, und schrieb sie auf 2 steinerne Tafeln. Und der Herr gebot mir zur selben Zeit, euch Gebote und Rechte zu lehren, dass ihr danach tun sollt in dem Lande, in das ihr zieht, es einzunehmen. So hütet euch um eures Lebens willen, denn ihr habt keine Gestalt gesehen an dem Tage, da der Herr mit euch redete aus dem Feuer auf dem Berge Horeb, dass ihr euch nicht versündigt und euch irgendein Bildnis macht, das gleich sein einem Mann oder einer Frau, einem Tier auf dem Land oder Vogel unter dem Himmel, dem Gewürm auf der Erde oder einem Fisch im Wasser unter der Erde. Hebe auch nicht die Augen auf zum Himmel, dass du die Sonne sehest und den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels, und fallest ab und betest sie an und dienest denen, die der Herr dein Gott zugewiesen hat, allen Völkern unter dem ganzen Himmel. Euch aber hat der Herr angenommen und aus dem Schmelzofen, nämlich aus Ägypten, geführt, dass ihr sein Erbvolk sein sollt, wie ihr es jetzt seid. Ein langer Text. Ich finde ihn trotzdem weiterhin sehr schön und mir sind drei Dinge darin aufgefallen. Zunächst das positive Auffallen des Volkes Gottes, wenn es sich an die Gesetze Gottes hält. Und deshalb nicht wegen seiner Waffenstärke oder seiner zahlenmäßigen Stärke, sondern so wie sie erscheinen, wenn sie sich an Gottes Regeln halten, so werden die anderen sagen, nicht schlecht. Das ist wirklich beeindruckend. Und das klingt für mich so ein bisschen wie das, was wir gerade ja auch schon gehört haben, dieses Jesuswort aus dem Johannesevangelium, an eurer Liebe zueinander wird man euch erkennen. Das Erkennungszeichen der christlichen Gemeinde galt bereits für das Volk Gottes beim Einzug in das gelobte Land. Das Doppelgebot der Liebe, Liebe gegenüber Gott und deinem Nächsten, ist das Konzentrat quasi aus diesen 10 Geboten. Und genau der Hinweis auf die 10 Gebote, das ist der zweite Punkt, der mir hier an dem Text aufgefallen ist. Wer kennt das erste Gebot? Ich lese es nochmal vor. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder des, das oben im Himmel, noch des, das unten auf Erden, oder des, das im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Dieses erste Gebot, ihr erinnert euch, ist ja gerade auch so ein bisschen ausbuchstabiert worden in dem Text, den wir gehört haben. Da ging es auch um Vögel und Würmer und Fische und Sterne. Nein, Gott spricht, ich bin der Herr, dein Gott. Und das sagt er zu seinem Volk. Aber wer ist wirklich dein Gott? Luther hat im großen Katechismus zum ersten Gebot relativ eindeutig gesagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Das ist ein interessanter Ansatz. Und als dritter Punkt über diesen Text ist mir das Wort Schmelzofen aufgefallen. Relativ am Schluss. Das ägyptische Exil ist der Schmelzofen für das Volk Israel. Aus dem, was dort ist, wird das herausgeschmolzen, was das Volk Israel werden wird. Auch wieder ein interessantes Bild. Und ich versuche mal so eine Einordnung und Übersetzung nach meinem Verständnis. Also da ist so ein ganz normaler Mensch, wie man ihn kennt. Voller Sünde, voller unbrauchbarer Elemente. Aber dieser Mensch ist auch reich an Gutem. Das ist er. Reich an herrlich glänzendem Guten. Und der Schmelzofen, der trennt nun das Gute von dem Nicht-Guten. Es bleibt das Gute, das Schlechte wird als Schlacke verworfen. So funktionieren Öfen. Jetzt kann man sich die Frage stellen, wer oder was ist denn das Feuer, was da drin brennt? Ich glaube, das Feuer, was im Schmelzofen brennt, das ist die Bindung an Gott. Das ist dieses unbedingte Befolgen dessen, was wir im ersten Gebot gehört haben. Es ist das dein Herz an Gott hängen, wie es Luther sagt. Und dann wandelt dich die bedingungslose Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Und diesen Prozess, den nennen wir Umkehr. Also eigentlich macht der Schmelzofen das aus, was wir so als Umkehr verstehen, die Bindung an Gott, das Erkennen, der Notwendigkeit dieser Abhängigkeit und das ihm Nachfolgen. Das Interessante bei der Sache ist, dass man ja durchaus diesen Geboten folgen kann, ohne dass man eine Rückbindung an Gott haben kann. Das ist ja eigentlich kein großes Problem. Wir töten, stehlen und betrügen nicht. Die wenigsten von uns werden in die Not gekommen sein, schon jemanden getötet haben zu müssen. Wir pflegen keine üble Nachrede und begehren nicht, was nicht unser eigen ist. Wir ehren die Eltern und wir chillen am Sonntag. Das ist das, was wir alle machen können, und mit Gott muss das nichts zu tun haben. Also eine bessere Welt ganz ohne Gott. Man könnte meinen, genau das versuchen wir im Moment in unserer Gesellschaft. Aber worin liegt das Problem? Ich glaube, ehrlicherweise schaffen wir immer nur ganz kleine Partikel von dem. Ich bin ehrlich, ich habe es auch schon mal gesagt, ich habe als Jugendlicher mal irgendwelche Süßigkeiten geklaut. Und ich glaube, ich bin nicht alleine hier, wenn wir fragen würden, wer hat denn schon irgendwo was mitgehen lassen. Und wahrscheinlich war ich auch nicht immer nett zu meinen Eltern. Das ist in der Pubertät manchmal so. Und auch da werden viele Hände hochgehen. Also wir schaffen das immer nur, ein paar Partikel umzusetzen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass eben diese Versuche ohne Rückbindung an Gott allesamt scheitern müssen. Und deswegen auch dieser Versuch, mit einer Gesellschaft ohne Gott weit nach vorne zu kommen. Und ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. Der Bischof Oster aus Passau, den habe ich schon mal erwähnt, der hat zu seiner Corona-Zeit ein Video gemacht. Ein Video zum Thema Bedeutung der Gebote. Und er hat das am Beispiel des Kochrezepts für Spaghetti gemacht. Und hat also gesagt, wenn man wie ich zum Beispiel, ich kann nicht kochen, ich kam von zu Hause, ging dahin, wo immer für mich gekocht wurde, und wenn ich jetzt nach Hause gehe, wird auch gekocht, also ich kann nicht wirklich kochen. Wenn ich Spaghetti kochen möchte, brauche ich ein Rezept. So, wenn ich dieses Rezept befolge, dann ist das am Ende irgendwie sowas wie Spaghetti, was daraus kommt. Und wenn ich das häufiger mache, dann schmeckt das irgendwann wie bei Mutti oder wie bei all den anderen, die gut kochen können. Und wenn ich dann sicher geworden bin, dann brauche ich dieses Rezeptheftchen nicht mehr. Aber wenn ich die ganze Zeit auf einmal was anderes gemacht habe und wieder wissen will, wie war das denn nochmal genau mit den Spaghetti, dann kann ich mein Rezept wieder zur Hand nehmen und am Ende kommen dann wieder Spaghetti raus. So viel zu dem, was Bischof Oster an dieser Stelle gesagt hat. Und wenn wir dieses Spaghetti-Beispiel jetzt mal auf unsere 10 Gebote übertragen, dann bin ich zu einer ganz interessanten Erkenntnis gekommen, nämlich auf unsere Welt ohne Bindung an Gott. Ich habe gestern mal im Internet ein Spaghetti-Rezept gesucht. Das geht ja ganz einfach, dann kommt das da raus. Und witzigerweise bestand dieses Spaghetti-Rezept tatsächlich nur aus 10 Zutaten. Und die wurden in folgender Reihenfolge aufgezählt. 500 Gramm Spaghetti, eine Tomate, 5 Knoblauchzehen, 5 Esslöffel Petersilie, 2 Teelöffel Gemüsebrühpulver, 100 Milliliter Olivenöl nativ, 40 Gramm Hartkäse, 1 Teelöffel Basilikum, 1 Teelöffel Oregano, 1/2 Teelöffel Salz. Das werden Spaghetti aglio olio. Zumindest stand das da so. Doch was kochen wir, wenn wir die erste Zutat weglassen? Was kochen wir, wenn wir die erste Zutat weglassen? Was war die erste Zutat? Das waren die Spaghetti. Genau. Also wahrscheinlich kochen wir eine relativ leckere Soße aglio olio. Doch wenn ich Spaghetti bestelle und kriege die Soße, wird jeder im Restaurant sagen, Entschuldigung, geht zurück, ich hatte Spaghetti bestellt und nicht aglio olio. Also ich glaube, es wird eben auch, wie wir es drehen und wenden, kein Spaghetti-Gericht, was wir da kochen. Wie wir es auch drehen und wenden, ein Leben ohne Gott kann eben kein Leben mit Gott sein. Und nur ein Leben mit Gott kann am Ende zu einem Leben führen, wie Gott es für uns und mit uns vorgesehen hat. Nur ein Leben mit Gott kann uns in seine Nähe und somit in eine Perspektive jenseits unserer Zeit rücken. Nur ein Leben mit Gott kann uns in die Erlösung aus aller Sünde durch den Opfertod Jesu führen. Ihr erinnert euch an dieses Gleichnis mit dem Nadelöhr und dem Kamel, was da durch muss. Und ihr kommt zum Vater nur durch mich. Das ist das neutestamentliche Bild, was sich am Ende im Alten Testament schon abzeichnet. Also das Leben mit Gott und der Glaube an Gott, der verbindet uns übrigens auch über die Jahrtausende mit dem Volk Israel. Das ist nichts, was uns unterscheidet. Das verbindet uns. Ein Leben mit Gott im Mittelpunkt, in der Geschichte des Volkes Israels mit Höhen und Tiefen. Und ich glaube, auch wir als Christenvolk haben auch schon einige Höhen und Tiefen erlebt. Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Vermutlich hat es in der Menschheitsgeschichte keine Zeit gegeben, in der das Ich so sehr im Mittelpunkt stand, wie es bei uns heute der Fall ist. Die Möglichkeiten des Internets und der sozialen Medien befeuern quasi die Versuchung, sein eigenes Ich überall der Welt zu zeigen, selbst mit Tricks, irgendwelchen Körperkontur verändernden oder Falten entfernen Tricks der Foto-Apps. Sich selbst in den glänzenden Mittelpunkt zu stellen, sich selbst als den Mittelpunkt der Erde zu sehen. Bei manchen hat man den Eindruck, die fühlen sich so, als seien sie der Mittelpunkt der Erde. Kann das gut gehen? Kann das gut gehen, wenn ich mich als meine eigene Referenz bestimme, wenn ich mein eigener Orientierungspunkt bin, wenn ich glaube, dass ich der Mittelpunkt meines Lebens sein muss? Kann es gut gehen, uns Menschen als die Referenz zu sehen für das, was alles gut macht? Ich glaube, das lehrt uns schon die Geschichte des Volkes Israel, Abwendung von Gott und Hinwendung zu Selbstverliebtheit oder anderen Gottheiten führt ins Unglück. Das ist die Geschichte, die das Alte Testament immer wieder erzählt. Die Kerngeschichte. Abwendung führt zu Niederlagen und Verlusten. Aber, und das ist auch ein ganz wichtiger Teil, der, finde ich, viel zu selten ausgedrückt wird, das Alte Testament spricht auch sehr viel darüber, dass Hinwendung zu Gott eben auch zur Rettung führt. Vertrauensvolle Hinwendung, in der wir uns jeden Tag aufs Neue üben müssen. Da bin ich mir ganz sicher, das geht mir so und das wird euch auch so gehen. Diese bewusste Hinwendung zu Gott jeden Tag aufs Neue ist eine Übung, die wir jeden Tag begehen müssen. Vertrauensvolle Hinwendung, die uns positiv erkennbar macht. In eurer Liebe zueinander wird man euch erkennen. Vertrauensvolle Hinwendung zu einem Gott, der spricht: Ich bin der Herr, dein Gott. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Thank you. Herr, keines deiner Worte fällt, keine deiner Verheißungen verweht, keines deiner Gebote verliert sich in der Vergangenheit. Alles ist gegenwärtig in dir, alle Zeit, alle Geschichte. Dein Volk bleibt für immer dein Volk, was auch geschieht. Wir danken dir, dass auch wir uns durch Christus deine Kinder und Erben nennen dürfen, für immer geborgen in dir. Wir bitten dich für unsere jüdischen Geschwister in aller Welt, verstreut in Verfolgung und Hass, vertrieben, gepeinigt und immer wieder errettet. Stärke sie in ihrem Glauben, führe sie durch die Zeit und bewahre sie, wo heute Antisemitismus laut und gewalttätig wird. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in Deutschland, unter denen die Angst wiederkehrt, die neuerlich angefeindet und bedroht werden, denen unvergänglich vergangene Schreckensbilder wieder erwachen. Lass sie Schutz finden bei Menschen, die nicht zulassen, dass ein vorsichtiges, langsames, gewachsenes Vertrauen wieder zerstört wird. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für die Menschen in Israel, um inneren Frieden in den Konflikten zwischen Juden und unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlicher politischer Einstellungen, um Frieden mit den Palästinensern, um Frieden mit den Nachbarstaaten. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für uns selbst, um Sensibilität in unseren Gemeinden, für die Tiefe unserer Geschichte, die weiter reicht als die Grenzen christlicher Identität, um Vertrauen in dich, ewiger Gott, in deine unerschütterliche Zusage an uns, Menschen seit Jahrtausenden. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für die Menschen, die uns mit ihren Sorgen und Nöten ganz besonders nahe sind. In der Stille bringen wir sie vor dich. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für all die Menschen, die Verantwortung für andere tragen. Führe sie immer wieder zurück zu dir. Zeige ihnen deinen Weg in ihre Herzen, damit ihre Entscheidungen dich als Referenz haben. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Keines deiner Worte fällt, ewiger Gott. Keine deiner Verheißungen verweht. Alles ist gegenwärtig in dir. Nimm uns die Angst vor der Zukunft, vor Ungewissheit und Konflikten, vor Veränderungen und Abbrüchen. Denn wir gehen mit allen, die dein Angesicht suchen, an deiner väterlichen Hand. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gib dir Frieden.